Sie hören einen Beitrag der Akademie für Tiergesundheit Wildemann. Weitere Beiträge finden Sie unter www.tetis-natur.de und www.tiergesundheit.net.
Hallo liebe Zuhörer, heute hören Sie einen Beitrag der Akademie für Tiergesundheit Wildemann im Interview Christoph Rabanus. In diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Mein junger Hund. Heute hören Sie Teil 2. In Teil 1 haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Wurmkunde und Impfung. Und heute geht es darum, um das Thema Fütterung und sonstige medizinische Versorgung. Das Thema Wurmkunde und Impfung haben wir im letzten Podcast sehr ausführlich besprochen. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die wir gerne einmal ansprechen würden. Und das sind die Spot-Ons gegen Zecken und Flöhe. Und es gibt auch nicht nur Spot-On, sondern auch eine Tablette, diese Pravecto-Tablette, die auch gegen Zecken helfen soll. Da gibt es wichtige Punkte zu beachten. Christoph, erzähl uns doch mal einmal was zum Thema Spot-Ons beim Junghund oder beim Hund allgemein.
Also die einschlägigen Antiparasitika, sowohl die Tablette als auch die Spot-Ons, sind hochgradige Nervengifte, die vom Körper, und da ist MSD als Hersteller von Bravecto besonders stolz drauf, vom Hundekörper so gut wie nicht abgebaut werden können. Das heißt, diese Nervengifte kumulieren, also reichern sich im Hundekörper an. Und dass man mit solchen Medikamenten extrem vorsichtig umgehen muss, brauche ich glaube ich keinem zu sagen.
Also auch hier handelt es sich um Medikamente, das ist nicht irgendeine Kleinigkeit.
Nein, das sind alles verschreibungspflichtige Medikamente und die sind auch zu Recht verschreibungspflichtig, weil es hochgradige Gifte sind, zum Beispiel sehr starke Gewässergifte, die dafür sorgen, dass wenn Hunde mit Zecken- und Flohhalsbändern in die Gewässer springen, unter Umständen der gesamte Fischbestand an dem abgegebenen Gift verendet. Das sind also hochgradige Gifte, sowohl für den Hund als auch für die Umwelt. Und sollten darum nicht so inflationär benutzt werden, wie das im Augenblick gang und gäbe ist. Und man kann sich vorstellen, wenn es so hochgradig giftig ist, was für erhebliche Nebenwirkungen das auch bei dem Hund verursacht. Und nicht nur Nebenwirkungen, sondern standardmäßig immer Belastungen.
Ich habe früher immer gedacht, auf diesen Halsbändern, auf diesen Anti-Zecken-Halsbändern war ja immer so ein, oder ist so ein Warnhinweis drauf, dass der Hund nicht ins Gewässer darf. Ich dachte immer, die Wirkung wäscht dann quasi runter, bis ich verstanden habe, dass es eigentlich wirklich ums Fischsterben geht. Wenn der Hund ins Gewässer geht, sterben die Fische, weil es so giftig ist.
Also ja. Es ist ein hochgradiges Gift, das dürfen wir nicht vergessen. Und wann und wie man solche Sachen einsetzt, das sollte mit etwas mehr Sorgfalt passieren, weil wir belasten nicht nur die Umwelt, sondern vor allen Dingen unseren Hund.
Das gilt ja auch mit nicht ins Gewässer und so weiter, das gilt ja auch für die Spot-Ons. Nicht nur jetzt für die Halsbänder, sondern das
Nein,
ist
die,
ja auch
die
auf dem Hund.
Bleibt auch eine gewisse Zeit auf dem Hund, das nimmt man auch selber auf, wenn man den Hund anfasst. Und sollte man solche Halsbänder, Spot-Ons, benutzen und man selber leidet neurologische Erkrankungen, sollte man Gedanken daran verschwenden, dass die Ursache dafür auch das Nervengift sein kann, welches ich indirekt über meinen Hund aufgenommen habe, den ich mit Spot-Ons oder Halsbändern gegen Parasiten behandelt habe. Insbesondere für Kinder sind diese Gifte sehr gefährlich und können schwere gesundheitliche Schäden verursachen.
Aber man sollte ja schon was gegen Zecken tun. Die Hunde sitzen im Sommer ja teilweise wirklich voll. Was empfiehlst du denn da?
Also die Gefahr durch Zecken ist bei weitem nicht so groß wie der Ekel vor Zecken. Diese ständigen Diagnosen, ihr Hund hat Borreliose, ihr Hund hat Anaplasmose, sind in den allermeisten Fällen medizinischer Unfug. Der Antikörpernachweis auf Borrelien sagt nicht, dass der Hund eine Borreliose hat. Im Gegenteil, nach der gängigen Antigen-Antikörpertheorie ist es so, dass sobald der Antikörper vorliegt, das Antigen besiegt wird. Das heißt, der Antikörpernachweis auf Borrelien zeigt, dass der Hund eine robuste immunologische Antwort auf Borrelien gefunden hat. Und zwar gar nicht, nicht unbedingt in dem Augenblick, wo jetzt die Erkrankung da ist. Das kann auch eine Erkrankung gewesen oder eine Konfrontation mit Borrelien gewesen sein, die Jahre zurückliegt. Also aus einem positiven Borreliose- oder Anaplasmose-Antikörpertest zu schließen, dass der Hund eine akute Borreliose oder Anaplasmose hat, ist medizinischer Humbug.
Also nicht jeder Hund mit der Diagnose Anaplasmose oder Borreliose hat das auch wirklich? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, genau so ist es. Der Antikörpertest, der positive, weist nicht die Erkrankung nach, sondern weist nach, dass der Hund robust oder das Immunsystem des Hundes robust auf eine Konfrontation mit Borrelien oder Anaplasmose-Erregern reagiert hat. Also weist eigentlich nach, was für ein immungesunder Hund da vor dem Therapeuten steht und nicht etwa die Krankheit.
Gibt es denn eine Alternative zu diesen Nervengiften? Weil das klingt ja nun wirklich nicht so gut. Das möchte man in seinem Hund ja nicht drin haben.
Also erstens ist es so, nicht so eine wahnsinnige Panik vor Zeckenbissen. Das ist Punkt 1. 99,9% der immungesunden Hunde oder der Hunde allgemein finden eine robuste Immunantwort auf die Konfrontation mit solchen Erregern. Und weil man es ja selber auch eklig findet, will man ja die Zeckenlast des Hundes reduzieren.
Ja.
Und da bieten sich eine Menge von natürlichen Repellents an, also Insektenabwehrstoffen. Man muss für jeden Hund individuell gucken, was funktioniert bei meinem Hund am besten.
Ja.
Aber die Mühe lohnt sich. Wenn man da eine Lösung findet, hat man keine Belastung auf dem Hund. Gerade
keine
der Junghund.
Für sich.
Genau, keine Belastung für sich selber. Und gerade beim Junghund ganz wichtig, nicht noch mehr Chemie im Hund, die schon beim jungen Hund kumuliert und zu erheblichen langfristigen Erkrankungen führen kann. Aus meiner eigenen Praxis ganz dramatisch Epilepsie, die dadurch ausgelöst worden ist. Und im Gegensatz zu einer angeborenen Epilepsie durch eine reine Entgiftungstherapie beseitigt werden konnte. Und damit ist der Beweis erbracht, dass es von den Nervengiften kam. Also lieber natürliche Alternativen suchen, nicht so eine wahnsinnig panische Angst vor Zecken haben.
Mhm.
Die allermeisten Hunde finden eine robuste Immunantwort auf Borrelien. Und wie gesagt, die natürlichen Alternativen sind hier das Mittel der Wahl. Auch beim erwachsenen Hund, aber gerade beim Junghund.
Okay, dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt. Und zwar geht es jetzt um das Thema Fütterung. Überall liest man, dass das Calcium-Phosphor-Verhältnis gerade bei jungen Hunden extrem wichtig ist. Und Vitamin D spielt da irgendwie auch noch eine Rolle mit. Christoph, kannst du uns das nochmal genauer erläutern?
Ja, das berühmt-berüchtigte Calcium-Phosphor-Verhältnis und die ausreichende Vitamin-D-Versorgung des jungen Hundes. Das ist ja eine leidvolle Geschichte, die sich da durch die letzten 30 Jahre zieht. Erst gigantisch hohe Werte an Calcium und Vitamin D. Daraus resultierten massenhaft Knochenverkrümmungen bei frohwüchsigen großen Rassen. Dann mussten die Hunde groß gehungert werden. Dann wurde endlich verstanden, dass man durch diese hohen Calciumgaben in Verbindung mit dem Vitamin D diese Erkrankungen erst ausgelöst hat. Dann ging die Calcium-Empfehlung ganz nach unten. Die Vitamin D-Empfehlung ebenso. Und jetzt sind wir im Augenblick wieder auf einem höheren Wert. Also es wechselt ständig. Ich kann nur sagen, aus meiner über 30-jährigen Erfahrung mit der Fütterung von Junghunden, das Calcium-Phosphor-Verhältnis spielt nicht die ganz entscheidende Rolle bei der Fütterung des Junghundes. Viel wichtiger ist die Abwesenheit von synthetischem Vitamin D, das im Hund eine steroide Wirkung entfaltet und den Calcium-Phosphor-Stoffwechsel dermaßen schädigen kann, dass das eben zu diesen Aufzuchtproblemen kommt. Epiphysenentzündung, Epiphysenverkrümmung, Gelenkdeformation etc. pp.
Wie sind denn synthetische Zusatzstoffe im Welpenfutter zu bewerten?
Ja, einen synthetischen Zusatzstoff hatten wir ja schon.
Genau.
Das war das synthetische Vitamin D.
Ja.
Mit seiner zum Teil katastrophalen Wirkung auf die Gesundheit des Junghundes. Aber auch die anderen Zusatzstoffe, wie die Antioxidantien, BHA, BHT, synthetisches Vitamin E in sehr großen Mengen, also dieses berühmt-berüchtigte Tocopherol. Auch diese Stoffe entfalten natürlich erhebliche Nebenwirkungen und zum Teil auch Giftwirkungen. Man weiß es von BHA, BHT, man weiß es auch von Vitamin E. Die stehen beide im Verdacht, krebsfördernd zu sein. Sicher ist allerdings, dass sie allergietreibend sind. Das heißt, allergische Reaktionen im Körper befördern.
Also sollten Zusatzstoffe in jeglicher Form unbedingt vermieden werden.
Ja, man darf sich nichts vormachen. Zusatzstoffe belasten den Körper. Und auch unverdächtig erscheinende Kameraden wie die Vitamine aus der B-Gruppe können im Körper erheblichen Schaden anrichten.
Und woran erkenne ich jetzt, ob ein Futter frei von oder ob was drin ist im Futter? Woran erkenne ich denn das? Was muss auf dem Sack stehen, damit ich erkenne, okay, da sind synthetische Vitamine drin, das möchte ich nicht haben?
Die meisten Antioxidantien sind nicht deklarierungspflichtig. Ganz trauriges Bild, was die EU da abliefert.
Die stehen also nicht auf dem Sack.
Nein, die stehen nicht auf dem Sack, sofern sie vorher dem Fleisch oder einer anderen Zutat zugemischt worden sind, sind sie auf den Sack nicht deklarierungspflichtig. Wie gesagt, sehr traurig, was die EU da an Verbraucherschutz abliefert. Und den Zusatz von synthetischen Vitaminen oder Antioxidantien, die der Hersteller anschließend noch zufügt, erkenne ich unter der Aufschrift physiologische Zusatzstoffe.
Ja.
Klingt sehr gesund, ist aber reine Chemie. Und technologische Zusatzstoffe, klingt nicht so gesund, ist auch reine Chemie. So, ist das auf den Sack zu finden mit dem berühmten 3000 IE, also internationale Einheiten? Ist das Hundefutter angereichert mit synthetischen Vitaminen, eventuell eben auch mit synthetischen Antioxidantien? Aber wie gesagt, es kann auch drin sein, ohne dass es auf dem Sack steht. Und noch schlimmer, der Hersteller kann sogar damit werben, ohne Konservierungsstoffe,
Ja.
obwohl das Futter synthetische und eben auch stark belastende Antioxidantien enthält.
Ja, das ist ja dann ganz schön schwierig zu unterscheiden, wo man was bekommt. Also das ist ja für den Verbraucher wirklich schwierig dann. Das ist ja ein Dschungel.
Ja, sehr schwierig und die EU-Gesetzgebung befördert da aktive Verbrauchertäuschung, weil wenn da drauf steht ohne Konservierungsstoffe, muss ich eigentlich als Verbraucher davon ausgehen, dass auch keine synthetischen Antioxidantien drin sind, weil diese
Ja.
feine Unterscheidung, was ein Konservierungsstoff ist, ein Antioxidant, das kann der Laie gar nicht leisten.
Nee.
Und wie gesagt, vorsichtig, wenn da steht ohne Konservierungsstoffe, heißt das nicht ohne Antioxidantien, ohne giftige Zusatzstoffe. Und eigentlich wollte ich die so gerne in meinem Welpen- und Junghund nicht drin haben. Ob
Ja,
im
kann ich schon.
Erwachsenen nicht, aber bei den Kleinen schon gar nicht. Also Augen auf, selbst in Tiefkühlfleisch zum Barfen sind zum Teil Zusatzstoffe. Also man muss sich das Etikett sehr genau angucken. Es können sogar bei Lammfleisch Antioxidantien selbst auf dem tiefgefrorenen Fleisch sein. Dreimal nachfragen, wie verhält sich das da? Vielleicht kriegt man da eine wahrheitsgemäße Auskunft.
Also auch hier lohnt es sich wirklich ganz, ganz genau hinzuschauen und auch zu hinterfragen.
Ja, wir haben ja nun gehört, dass synthetische Zusätze nicht ins Hundefutter gehören, aber was sollte denn nun drin sein? Also keine Zusätze, keine synthetischen, aber was gehört ins Futter rein?
Damit man auf synthetische Zusätze verzichten kann, muss man vor allen Dingen erstmal hochwertige Zutaten reintun, denn nur hochwertige Zutaten brauchen keine Anreicherung mit Antioxidantien oder mit Konservierungsstoffen oder auch eben mit synthetischen Vitaminen, denn hochwertige Zutaten enthalten alles, was ein Junghund oder ein Hund allgemein zum Leben braucht. Gerade ein Futter für Junghunde muss natürlich vielfältig zusammengesetzt sein. Nur ein vielfältig zusammengesetztes Futter aus verschiedenen Komponenten und Rohstoffen garantiert mir natürlich einen ausgewogenen Nährstoffinhalt des Futters. Mangelerkrankungen kann ich nur verhindern, wenn ich eine Vielzahl von Zutaten in das Hundefutter hineingebe.
Also nicht das berühmte Zwei-Komponenten-Futter, Pferd und Kartoffel oder so.
Ja, es war ja mal eine Zeit lang sogar Mode, wurde von vielen Tierärzten empfohlen. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Augenblick ist. Dass zur Vermeidung von Allergien schon der Junghund mit einem Zwei-Komponenten-Futter gefüttert wird.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist natürlich ein grober Unfug,
Ja.
weil eine Allergie entsteht nicht durch ein vielfältig zusammengesetztes Futter. Im Gegenteil, ist das Futter zu einseitig zusammengesetzt, kann das Immunsystem nicht richtig trainieren zwischen Pathogenen, Komponenten und Futterkomponenten zu unterscheiden, die Darmflora verarmt. Und in der Darmflora sitzt ein großer Teil des Immunsystems. Das heißt, ein Zweikomponentenfutter fördert sehr stark die Allergiebereitschaft des Hundes und gehört gerade in Junghund nicht hinein, zumal bei Zweikomponentenfutter unweigerlich Mangelerkrankungen hinterherkommen. Man kann den Mangel an Vitalstoffen in einem Zweikomponentenfutter nicht dadurch ausgleichen, dass man irgendwelche synthetischen Vitaminpulverchen da rein tut, um einen essentiellen Nährstoffmangel auszugleichen. Das wird nicht funktionieren. Wir würden ja auch niemals auf die Idee kommen, unsere Kinder mit einem Zweikomponentenfutter zu ernähren und dann zu glauben, naja, eine Vitamintablette kann jetzt alles ausgleichen und ich kann so ein Kind gesund großziehen. Eine völlig absurde Vorstellung, die in der Diätetik beim Menschen sofort als lächerlich erkannt würde.
Ja.
Und beim Hund wird es allen Ernstes propagiert, um Allergien vorzubeugen. Also das kann es wirklich nicht sein. Junghundefutter, gerade ein Junghundefutter, muss vielfältig zusammengesetzt sein, damit das Immunsystem trainiert wird, damit sich eine gesunde Mikroflora im Darm bilden kann und der Hund gesund groß werden kann.
Okay, also hochwertige Zutaten, vielfältig zusammengesetzt. Und wie sieht das mit dem Fleisch aus, mit dem Fleischanteil? Wie hoch sollte der sein in so einem Juniorfutter?
Der Fleischanteil in dem Juniorfutter sollte geringgradig höher sein als in dem Futter für erwachsene Hunde.
Okay.
Der grundsätzliche Nährstoffbedarf des Hundes, des Junghundes, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines erwachsenen Hundes. Was sich existenziell unterscheidet, ist die Menge, die der Junghund braucht.
Ja.
Da werden viele, viele Fehler gemacht, dass man guckt, ach, der Welpe wiegt ja jetzt 10 Kilogramm, dann gucke ich doch mal, was ein 10 Kilogramm schwerer Hund so braucht.
Ja.
Der Welpe hat einen vielfach höheren Nährstoffbedarf, weil er unglaubliche Wachstumsquoten hinlegt.
Ja.
Die natürlich Energie und Eiweiß brauchen. Zurück zu der Fleischfrage. Der Fleischanteil muss in jedem Hundefutter nicht besonders hoch, besonders niedrig sein. Oh, das Futter enthält 90% Fleisch, das ist aber ein sehr gutes Futter.
Ja.
Sondern der Fleischanteil muss angemessen sein. Ja. Angemessen heißt, dem Bedarf des Hundes entsprechen. Eine Fleisch bzw. daraus resultierende Eiweißüberfüllung macht den Junghund krank, weil es die Nieren überfordert. Und man kann nicht sagen, viel Fleisch gutes Futter, wenig Fleisch schlechtes Futter. Nein, der Fleischanteil muss angemessen sein. Das heißt, dem Nährstoffbedarf des Hundes entsprechen und zu der angebotenen Energie in dem Futter passen, damit der Hund nicht erkrankt. Und was ist eigentlich ein hoher Fleischanteil? Ich nehme ein minderwertiges Protein,
also
wie zum Beispiel Hühnerfederhydrolysat.
Lecker.
Ja, und, oder ich nehme Bindegewebe, ich nehme Sehnen, Klauen, das ist alles Eiweiß. Das kann ich mit viel Geschick auch noch als Fleisch aufs Etikett draufkriegen. Das sind minderwertigste Eiweiße. Und da tue ich besonders viel von rein und sage dann, guck mal, mit 80% Fleischanteil, ja, liebe Leute, es kommt darauf an, dass das Fleisch hochwertig ist.
Genau.
Und aus hochwertigem Fleisch zieht der Welpe seinen Eiweißbedarf ja viel besser als aus einer großen Menge minderwertigen Fleisches.
Ja, also da kommt es auch auf die Hochwertigkeit der Zutaten an. Auch gerade beim Fleisch extrem wichtig.
Ja, der Welpe hat ja einen extremen Bedarf an Muskelaufbau, weil er ja wächst.
Ja.
Und den kann er aus minderwertigen Fleischkomponenten nicht in genügendem Maße oder ohne große Belastung herausholen. Darum sollte der Fleischanteil nicht besonders hoch sein, sondern das Fleisch sollte besonders gut sein.
Genau.
Und der Fleischanteil muss angemessen sein beim jungen Hund. Wir haben Modeerscheinungen gehabt in der Futtermittelindustrie, da wurde dann geworben mit besonders viel Rohprotein. Dann wurde Rohprotein halt von 32, 34, 36% genommen.
Puh.
Und die Hunde sind, gerade die jungen Hunde, sind krank geworden.
Ja.
Weil es ist ein super Marketing-Gag, aber es ist für den Hund, für den Welpen zu viel gewesen und er ist krank geworden. Und jetzt aus Marketinggründen zu sagen, oh, wir haben 90% minderwertigstes Fleisch da drin, Es nützt ja nichts. Der Fleischanteil muss angemessen sein. Mhm. Was der Marketing-Experte dazu sagt, ist mir relativ egal, sondern der Fleischanteil muss so sein, dass der Welpe gesund groß wird. Und der Fleischanteil, der drin ist, oder der Proteinanteil, der drin ist, muss sehr hochwertig sein, damit er daraus seinen Bedarf sicher decken kann.
Und da wir jetzt schon bei Hochwertigkeit sind und so, was ist denn von diesen Leckerchen zu halten, die es an der Kasse zum Beispiel gibt, oder getrocknete Schweineohren, oder da gibt es ja ein Riesensortiment. Kannst du uns dazu auch noch was sagen?
Tja, ein leidiges Thema, diese Leckerchen, die man an der Kasse in Drogerien oder Supermärkten kauft. Und leider auch ein leidiges Thema mit den Trockenfleischprodukten, weil Kauknochen noch viel schlimmer, diese Büffelhautknochen.
Ja.
Das sind alles keine Futtermittel. Man muss auf den Kassenbon gucken, die sind mit 19% Mehrwertsteuer ausgewiesen.
Das zeigt,
das ist kein Futtermittel, sondern das wird allermeist als Spielzeug auf den Markt gebracht. Und dadurch entzieht sich das jeglicher Kontrolle, was da eigentlich drin ist.
Aua.
Und die Büffelhautknochen sind zum Teil hochgradig schwermetallbelastet und so weiter und so weiter. Also bitte lasst die Finger davon. Das ist kein nettes Mitbringsel für den Welpen, sondern häufig so stark belastet und zur Verfütterung meistens völlig ungeeignet.
Ja.
Und bei den Trockenfleischprodukten ist es so, dass da häufig zur Konservierung der Trocknungsluft Schwefel beigesetzt wird.
Ja.
Es mag sich doch jeder fragen mal, warum eigentlich im Hochsommer im Supermarkt Trockenfleischprodukte offen rumliegen können, ohne dass da Fliegenmaden rauskommen. Jede Fliege freut sich über so ein Trockenfleisch, um die Maden da reinzulegen oder die Eier da reinzulegen, aus denen die Maden dann schlüpfen.
Ja.
Und jedes Produkt, was da im Regal liegt, aus dem nicht hunderte von Maden rauskommen, muss doch konserviert sein. Das geht doch gar nicht anders. Mhm. Und zu dieser Konservierung wird der Trocknungsluft
Schwefel zugesetzt.
Zum Beispiel Schwefel zugesetzt oder andere Chemikalien, um die Fliegen, zum Beispiel die Fliegen, von diesen Produkten fernzuhalten. Und gerade Schwefel, wenn das in großen Mengen aufgenommen wird, das ist allerdings tatsächlich ein Allergietreiber.
Okay.
Und ganz ehrlich, der Hund braucht das auch nicht. Es ist nur so, ach, der freut sich so und natürlich freut er sich.
Ja, man denkt, man kauft was Gutes, weil man geht in Fachhandel und kauft dann was ganz Besonderes. Und
aber ganz, um das einmal einzuwerfen, die Fachhändler wissen das häufig nicht, dass die Sachen konserviert sind. Es ist nicht ausweispflichtig, wie gesagt, meistens wird es auch als Spielzeug verkauft. Es wäre auch im Futtermittelbereich nicht ausweispflichtig. Und die Fachhändler wissen es häufig nicht. Da gibt es ein großes Wissensdefizit. Das kann man keinem vorwerfen. Das macht, glaube ich, so gut wie keiner mit Absicht.
Nein, auf keinen Fall.
Ja, aber das ist eben, das sind Interna. Und wenn man dann in der Praxis guckt, ist es häufig so, dass bei einer großen Menge von Verfütterung von diesen Trockenfleischprodukten eben gehäuft Allergien auftreten, was einerseits an der starken Verschiebung in Richtung Eiweiß in der Gesamtration.
Ja, stimmt. Ja.
Nicht? Daraus resultiert viel. Aber eben auch daraus, dass bei der Herstellung vieler dieser Produkte eben Konservierungsmittel der Trocknungsluft zugesetzt wurden. Und wenn es denn Schwefelprodukte sind, Schwefel fördert allergische Reaktionen. Also ganz, ganz vorsichtig damit. Die unsäglichen, halbfeuchten Kauprodukte, die man an den Kassen kauft, bitte nicht. Das ist...
Das ist Chemie pur, ne?
Ja, es ist einfach, und es zeigt die Praxis auch, dass die Hunde es sehr, sehr schlecht vertragen und davon krank werden. Und das muss ja nicht sein. Es gibt ja genügend hochwertige Sachen, die man ihnen als Leckerchen geben kann, die diese Sachen nicht enthalten. Und ich glaube, der Besitzer legt viel mehr Wert drauf, sowas zu kaufen, als der Hund drauf, sowas zu bekommen.
Ja. Fassen wir nur noch einmal zusammen. Also, angemessene medizinische Versorgung mit Augenmaß, also Wurmkur, Impfung, Spot-on, Tabletten. Also jede Maßnahme sollte man doch durchaus kritisch hinterfragen. Weniger ist hier deutlich mehr. Zum Thema Fütterung und Leckerchen. Auch hier gilt die Hochwertigkeit der Zutaten, ein ausgewogenes Futter, die passenden Leckerchen und das alles ohne Chemie. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen und wir hören uns bald wieder. Ihre Stefanie Rabanus.